Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wertvoll, heute in eurer Mitte zu sein. Ich bin Oliver Dahlinger und ich darf hier immer wieder zu Gast sein. Und so habe ich mich gefreut, als ich angefragt wurde, Olli, würdest du vielleicht vorbeikommen jetzt im Februar? Und ich habe gerne zugesagt und ich merke schon jetzt auch vom Gottesdienst gemeinsam, es ist einfach wertvoll, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich bin schon längers auch mit der Gemeinde oder auch früher mit dem Lutz und ähnliches als Pastor unterwegs und wir kennen uns und so ist der Kontakt vor ein paar Jahren auch zu euch als Gemeinde entstanden und von meinem Berufsleben her bin ich von früher Pastor und darf jetzt bei der Hoffnungsträgerstiftung unterwegs sein und da mich einbringen und dann finde ich es wertvoll, einfach auch Beziehung zu pflegen. Und ich muss sagen, heute habe ich wieder gedacht, wie ich herkam, es ist einfach ein schöner Ort hier, den ihr gemeinsam lebt. Ich komme ja rein und bin ja Gast und gucke mich um und merke, es gibt viele Details, wo ihr wirklich zum Ausdruck bringt, ja, gemeinsam Gemeinde zu leben, ist uns wertvoll. Und es freut mich einfach, wenn ich komme und feststelle, es ist wirklich ein Ort, ihr gebt euch Mühe, ihr macht dieses gemeinsame Gemeindeleben wirklich schön und investiert euch, ist wertvoll. Und auch jetzt bei der Ankündigung von eurer Bereichsleitung, man spürt ja im Raum, das ist irgendwie, ist jetzt, ich kenne die zwei jetzt nicht, ne? Aber es kommt mir so vor, als wären sie in dieses Amt hineingewachsen und alle denken sich dann so, scheint gut zu passen, ist eigentlich doch überfällig gewesen. So diese Stimmung meine ich gespürt zu haben. Und dachte, ja, wie wertvoll. Auch das spricht für das, was wie ihr hier Reich Gottes lebt, dass Menschen wachsen können, sie gedeihen können, sie eingesetzt werden, ihnen Vertrauen gegeben wird. Einfach stark. Deswegen, ich bin gerne hier. Und ich freue mich, dass ich mit euch auch in ein Thema eintauchen kann. Ja, gute Nachricht ist das. Wer freut sich, wenn gute Nachrichten kommen? Ah, sehr gut, okay. Also, ich kann dann sagen, ja, alle Hände gingen hoch, an welche Stelle der Predigt, das muss ich ja nicht erwähnen, aber genau, gute Nachrichten. Und vielleicht eine gute Nachricht auf die Frage, die du vielleicht in deinem Herzen schon mal bewegt hast oder über die du gesprochen hast, nämlich auf die Frage, sag mal, lohnt sich das hier eigentlich? Lohnt sich das? Ich habe jetzt ein paar Details erwähnt, wo ich sehe, man investiert sich, man gibt Mühe, auch man legt sich echt rein und das ist einem wichtig, mitzuarbeiten in der Gemeinde. Und vielleicht hattest du da schon mal den Gedanken, dass du dich fragst, sag mal, lohnt sich das eigentlich? Ja, das ist eine menschliche Frage, darf man sich stellen. Vielleicht geht man einen Schritt weiter. Unabhängig von der Gemeindetätigkeit, was man investiert, was man gibt, was man spendet, wo man Zeit, Ressourcen, Nerven investiert, vielleicht auch so ein bisschen, lohnt sich das mit Gott? Bringt das eigentlich? Meine stille Zeit, meine Gebetszeiten, boah, ich weiß auch nicht, gell, dass ich setze da mein Vertrauen in Gott, boah, kommt da auch am Ende vom Tag das raus, was ich erhoffe? Lohnt sich das? Macht das Sinn? Vielleicht gerade in Zeiten, wenn man angefragt oder auch wirklich in sich auch kritisch Dinge bewegt und sich fragt, kommt da raus, was ich mir eigentlich erhoffe? Wenn ich mein Vertrauen in Jesus setze, auf ihn hoffe, bringt's das eigentlich? Was bringt es mir? Die Jünger zumindest, so die Nachfolger Jesu, die er damals in seiner Zeit auf der Erde um sich herum geschart hat und berufen hat, die haben diese Frage sich gestellt. Lohnt sich das? Welchen Lohn bekomme ich eigentlich dafür, dass ich mein Vertrauen und mein Leben auf Jesus setze? Dass ich mit ihm unterwegs bin? Haben sich gefragt, ja, welchen Platz bekommen wir denn mal, auch mal später in dem Reich, das er uns hier verspricht? Lohnt sich das? Und wenn du die Frage hast, dann möchte ich dir einfach auch sagen, das was eigentlich ist, das die Zusammenfassung der gesamten Predigt, niemand kommt zu kurz. Das ist das Versprechen, was Jesus seinen Nachfolgern gibt, damals wie auch heute. Wenn du fragst, lohnt sich das, dann kann ich dir sagen, niemand kommt zu kurz. Wenn du das Gefühl hast, ja okay, aber bei mir fühlt es sich halt doch so an, dass es sich nicht lohnt und ich komme zu kurz, dann lohnt es sich vielleicht, die Predigt noch sitzen zu bleiben. Aber das ist sein Wort. Niemand kommt zu kurz. Da möchte ich heute mit euch hineintauchen in eine Predigt Jesu und sie Stück für Stück mit euch betrachten. Es lohnt sich. Nun, Jesus, er geht auf diese Frage ein und erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis. Und in dieses möchte ich mit euch eintauchen. Es ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, und da heißt es, und es fängt an, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Jesus nimmt uns in die Weinbergsarbeit hinein. Eine der wirtschaftlich herausforderndsten Arbeiten der damaligen Zeit. Die Weinbergsarbeit, also Wein und Weingenuss ist was Wunderschönes, aber die Arbeit dahinter ist schon wirklich Arbeit. Und dann nimmt Jesus uns hinein. Der Weinbergsarbeiter oder Weinbergsbesitzer, der Gutsherr, der dann selber auch, wenn er denn nicht ganz allzu vermögend war, auch selber Hand angelegt hat, muss vom ersten Moment dann, wenn er seinen Weinstock bearbeitet, bis er den Wein geerntet hat und eigentlich zu Wein verarbeitet hat, muss er, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 11-mal Hand anlegen an die Rebe, über das Jahr verteilt. Also das ist schon wirklich Arbeit, es ist anstrengende Arbeit, es ist wirklich Arbeit, wo du in Spitzen kommst, aber es ist eine der wirtschaftlich herausforderndsten, aber wirtschaftlich lohnendsten Arbeiten, die es in der Antike gab. In keiner anderen Arbeit in der Antike, in keinem anderen Arbeitsfeld konntest du so viel Gewinn herausholen wie in der Weinbergsarbeit. Da hat sogar ganze Schriften, römische Schreiber und Philosophen haben sich mit beschäftigt und gesagt, das lohnt sich. Aber da musst du wirtschaftlich schon einiges auf dem Kasten haben. Da musst du genau arbeiten können, genau berechnen können. Denn bei einer Weinbergsarbeit ist es ja so, alles, deine gesamte Arbeitstätigkeit über das Jahr zeigt sich am Tag der Ernte. Auf den kommt alles an. Wenn du den Tag der Ernte richtig auskostest oder ausnutzt, das heißt so spät wie möglich in der Sommerzeit machst, dass die Trauben so viel Sonne wie möglich tanken können und dann Zucker entsteht und das richtig gut wird und keine Ahnung was, desto besser. Den letzten Tag musst du eigentlich, bis die Regenzeit anfängt, den letzten Tag, dann hast du die allerbeste Qualität und du kannst deinen Wein genial verkaufen und hast eine Gewinnmaximierung ohnegleichen. Wartest du einen Tag länger und es regnet, saugen die sich mit Wasser voll und die ganze Qualität ist dahin. Also du kannst das ganze Jahr über, du musst Hand anlegen, du musst dich kümmern, kriegst du alles mit deiner Familie hin, gell? Selbst die 5-6-Jährigen kannst du da schon auf den Weinberg schicken, deine Kinder, aber am Tag der Ernte, da musst du gucken, dass du das einholst, dass du da arbeitest und das Maximum rausholst. Lohnt sich. Also bei der Frage, lohnt sich das? Greift Jesus zu einem Vergleich, wo ich sage, also hier geht's jetzt spitz auf Knopf. Da hast du es messbar. Lohnt sich das oder lohnt es sich nicht? Spannend. Und der Blick wird auf einen Gutsherrn geworfen. Wie reagiert der? Nun, der geht am frühen Morgen aus, um Arbeiter für seinen Weinberg zu holen. Völlig klar. Du brauchst für die Ernte brauchst du jetzt Arbeiter, Tagelöhner. Die nimmst du nicht unter Vertrag. In der Regelfall gingst du vor Sonnenanbruch, vor 6 Uhr. Der Arbeitstag beginnt um 6 Uhr, dauert 12 Stunden, also geht bis 18 Uhr. Und gehst du auf den Marktplatz und suchst dir die Tagelöhner aus. Die stehen da alle schon, weil die eben keinen Job haben und Tag für Tag hoffen, dass man sie engagiert. Und dann stehen die da. Und das ist die Aufgabe, jetzt gute Tagelöhner auszusuchen. Jetzt ist wichtig, gell? Wir machen heute so BWL-Kurs, Grundkurs. Wenn du jetzt zu viele Tagelöhner aussuchst, der Lohn wird im Vornherein beschlossen. Was kriegst du für diesen Tag? Du engagierst dich immer für den vollen Tag bis 18 Uhr. Wenn du jetzt zu viele aussuchst, dann kann es sein, sind die um 15 Uhr fertig, gell? Dann hast du dir die 3 Stunden umsonst gezahlt. Also was machst du? Du guckst, überlegst, du kennst ja deinen Weinberg, gell? Wie viel Arbeit ist das in etwa, such dir Fleißige aus, gell? Und dann denkst du, jetzt nehme ich mal diese Gruppe von Leuten, damit ich ja nicht so viele einstelle. Cato der Ältere, einer dieser römischen Schreiberlinge, Philosophen, und der das ist der entscheidende Moment, der entscheidet, ob der Tag sich lohnt oder nicht. Die Auswahl der Tagelöhner. Guck dir kräftige raus, guck dir sie an, dass die nicht krank sind. Wenn der eine so halbwegs hüstelt, der macht Schleppermittag. Guck dir, das müssen starke Männer sein, junge Männer. Wenn du über mehrere Tage welche hast, wechsel deine Tagelöhner. Sonst gewöhnt du dich an sie oder sie sich an dich. Nee, die sollen jedes Mal sagen, heute beweise ich mich, ich hau richtig ins Zeug rein, damit der vielleicht denkt, ich bin besonders fleißig und er nimmt mich morgen wieder. Also wechsel deine Tagelöhner, keine Gewohnheitseffekte. Und guck auch nicht so oft, wenn der gestern reinbuckelt hat, ist der heute müde. Also, so Tipps, gell? Also, es ist schon ein entscheidender Moment. Das Wirtschaft muss gut kalkulieren. Jetzt ist der vor 6 Uhr morgens ist der dort. Und dann sucht er sich seine Arbeiter aus. Und nachdem er sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde, das ist jetzt 9 Uhr morgens, ausging, sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen. Ein Denar, typischer Tageslohn. Also man musste keinen Denar zahlen, aber das war so ein bisschen der Tageslohn. Wenn du einen Tag arbeitest, kriegst du einen Denar. Jetzt war das so in der Antike, wenn man da mal Statistiken sich anguckt, ähnliches. Du musstest in einem Jahr, damit du nicht unter die Armutsgrenze fällst, damit du nicht arm wirst. Und arm heißt, du musst schon anfangen, Hab und Gut zu verkaufen. Also damit du nicht unter die Armutsgrenze fährst, damit du wirklich an der unteren Grenze des Lebens durchs Leben kommst. Kleidung, Essen, auch mal hier mal da Medizin und die Kinder und keine Ahnung was, Werkzeug musst kaufen, Wohnung, brauchst du 260 Denare im Jahr. Das heißt, du musst 260 Tage im Jahr arbeiten für jeweils einen Denar, damit du nicht unter die Armutsgrenze kommst. Das heißt, du hast 100 Tage im Jahr, im Judentum hast du aber 50 Schabbat, also fällen da schon mal 50 weg, wo du so nicht arbeiten kannst. Also hast du 50 Tage, so 1,5 Monate, die kannst du jetzt aufs Jahr verteilen. Bist du mal krank, kannst mal nicht oder will man dich nicht? Damit du nicht unter die Armutsgrenze fällst. Also da lebt man noch nicht gut. Man lebt. Also das so als Tagelöhner ist das schon so ein Ding, ne? Nun, mit ihnen ist ein Denar, die fangen ja 6 Uhr morgens an, du holst dir ja auch die Kräftigen, die wissen ja auch, was sie wert sind. Und jetzt kalkuliert der. Nach 3 Stunden, der hat sich das angeguckt, in der Geschwindigkeit arbeiten wir die Weinreben ab und so viel steht noch an, jetzt habe ich doch ein bisschen zu wenig Kohl. Völlig normal, der hat natürlich am unteren Ende der benötigten Arbeiter angesetzt, gell? Du holst ja nicht gleich so, du willst ja, dass die wirklich bis zur letzten Minute auch schaffen. Das Schönste ist, 18 Uhr, letzte Traube weggepflückt, noch besser geht's nicht. Und deswegen holt er sich um 9 Uhr die nächsten Arbeiter. Völlig normal. Also gehst noch mal hin. Und mit denen steht hier jetzt gar nicht drin, machst eigentlich einen anderen Lohn aus. Hatte ich 3 Stunden weniger Arbeit. Also irgendwie, er sagt, kommt, geht hin und ihr kriegt, was euch zusteht. Gell? Und so sagt er es zu ihnen. Geht auch ihr in den Weinberg, was recht ist, will ich euch geben. Und die stehen da seit 3 Stunden. Denen ist klar, Glücksgriff, dass der mich noch mal nimmt. Sie gingen hin. Und jetzt wiederum ging er um die 12 Uhr mittags, und um die 9. Stunde und tat dasselbe. 9. Stunde, 15 Uhr. Also ich muss sagen, also dieser Gutsherr, hat der seine Doktorarbeit in BWL abgeschlossen oder kalkuliert der so genau? Also wie genau kalkuliert der, dass der um 6 Uhr morgens holt und dann berechnet der das aus um 9 Uhr, um 12 Uhr und jetzt um 15 Uhr nochmal. Das sind ja nur 3 Stunden Arbeit. Also Wie genau kalkuliert er, dass er sagt, ja, komm jetzt, ich brauche noch einmal, keine Ahnung, 5, 6, 3, 4 Leute mehr, damit wir auf 18 Uhr kommen. Also das ist ein Typ. Bisschen, also langsam wird der mir komisch. Ist der ein mathematisches Genie oder kann er gar nicht rechnen? Was ist da los? Man darf neugierig werden. Ist nicht normal, dass du um 9 Uhr zur dritten Stunde nochmal gehst. Völlig normal. 12 Uhr, ja, okay. 15 Uhr nochmal. Jesus, was ist das für ein Gutsherr? Und als er um die 11. Stunde, 17 Uhr abends, ausging, fand er andere dastehen. Und er sagte zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten? Also 11. Stunde, 17 Uhr, noch eine Arbeitsstunde und der geht aus. Also, ich komme nicht ganz mit, gell? Auf dem Marktplatz, bis du vom Marktplatz zum Weinfeld gegangen bist, die Wegstrecke ist auch Arbeitszeit, wird bezahlt. Jetzt von 17 Uhr, bis die am Weinberg sind. Und dann müssen die ja dahin, wo es jetzt noch nicht abgeerntet ist. Da läufst du ja quer über den abgeernteten Weinberg. Bis du dann dort bist, wo noch Weinreben stehen. Bis du deinen Korb genommen hast. Also dann ist doch schon 5:30, eine halbe Stunde. Bis du dann dich einsortiert hast, dann ist 5:45. Die schaffen doch nur eine Viertelstunde. Was ist hier los? Holt der die nochmal? Und jetzt bekommen wir zum ersten Mal einen anderen Einblick in das Gedankenwelt des Gutsherrn, das ist Gutsherrnbesitzers. Was steht ihr den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten? Früher hat man die Stelle ausgelegt, so nach dem Motto, ihr faulen Säcke, was steht ihr hier rum, schafft was. Katastrophal. Die stehen hier, weil sie arbeiten wollen. Aber niemand sie wollte. Die brauchen 260 Denar im Jahr, um nicht unter die Armutsgrenze zu fallen. Dass sie ihren Kindern und ihrer Frau und für sich selber ganz zu schweigen mal das Nötigste an Nahrungsmittel geben können. Mal so ein bisschen die Löcher in der Kleidung stopfen können. Und dann stehen die den ganzen Tag dort rum. Durch die ganze Mittagshitze, natürlich sind irgendwo im Schatten und dennoch am Marktplatz. Ja, warum? Könnt ihr euch den Moment vorstellen, dass sie nach Hause gehen abends, die Sonne geht unter und dann die Frau steht mit den Kindern da und die Kinder gucken, Mama, guck mal, der Papa kommt. Und hat der was in der Hand? Du kriegst deinen Lohn und gehst mit deinem Lohn nochmal über den Marktplatz, um Brot und vielleicht Fisch oder Oliven, Datteln, ein bisschen, was es so gibt, zu kaufen. Und dann wird gegessen. Hat er was in der Hand? Hat der Mehl in der Hand? Oder hat der vielleicht Brot? Und nee, Mama. Der hat nichts in der Hand. Ah, wieder nicht. Wie läuft man? Die Schultern herabhängend. Du gehst nach Hause. Keiner wollte dich. Und jetzt geh mal und erklär das daheim. Es gab zuhauf Menschen, die sich in Israel verschuldet hatten. Zur Zeit Jesu war ein Verelendungsprozess. Um die 70% der Menschen haben Hab und Gut verloren. Nicht umsonst gab es dann im Jahr 70 einen großen, 68, 69, 70 einen großen Aufstand, wo die Römer katastrophal niedergeschlagen haben, weil das Land nicht mehr konnte. Menschen, es sind vor ihren, wie nennt man das, Gläubigern und Schuldner, denen sie Geld schulden, haben sich abgehauen und haben in Höhlen gewohnt. Und dann kommt man nach Hause und niemand wollte. Und dann stehen die da rum. Habt auch ihr keine Arbeit bekommen? Wollte euch niemand? Und sie sagten zu ihm, die Antwort ist eigentlich klar, es hat uns niemand eingestellt. Es scheint, das diesen Weinbergsbesitzer noch etwas anderes zum Marktplatz treibt, außer die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Irgendetwas bewegt ihn noch. Irgendetwas treibt ihn noch an, dass er wieder hingeht und sogar um 17 Uhr hingeht und dann sieht er dort welche und sagt, niemand wollte euch? Niemand. Na, dann geht doch ihr in den Weinberg. Dann kriegen sie vielleicht so die Hoffnung, einen Krümel. Nun, 17 Uhr und jetzt wird's spannend. Es wurde Abend. Und der Herr des Weinbergs sagte zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und jetzt kommt der Moment, der entscheidende Moment, darum geht's. Es geht um die Lohnauszahlung. Und jetzt haben wir unterschiedliche Gruppen. Man kann das jetzt natürlich auch und hier wird so gemacht, zwei Gruppen und dazwischen hast du eigentlich alles. Die Letzten, die um 17 Uhr eingestellt wurden. Die, wie viel Trauben haben die von der Rebe abgepflückt? Ja, die kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, gell? Wie viel Trauben die da gesammelt haben. Und die den ganzen Tag über gearbeitet haben, von 6 Uhr morgens über die Mittagshitze bis in den Abend. Ich weiß nicht, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Bei mir sind es 4 Kaffee. Und die Zeit hatten die nicht. Die haben geschafft. Also anstrengend. Kaffee, ja, ich auch. Ich will jetzt. Wir haben hier zwei Gruppen und zahlen ihnen den Lohn aus. Ja. Zahlen ihnen ihren Lohn als den Lohn. Zwei Gruppen. Wenn wir es mal platt, die Ersten und die Letzten. Die sich reingehängt haben, die Ersten da waren, die am meisten buckeln, die wirklich geschwitzt haben, denen die Hände wehtun, die Füße und auch der Rücken. Und wir haben die anderen, die so am Ende kamen. Sag mal du, zu welcher Gruppe gehörst du? Was denkst du? Wo würdest du dich so einbringen? Und da gehört man zu denen, die immer Hand anlegen, oder ist man eher? Spannende Frage. Zu denen, die als Erste dazugekommen sind oder die irgendwo die ganze Zeit im Schatten saßen. Die Hingabe hineingeben, sich um Hingabe bemühen, auf Details achten, schon lange dabei, auch durch Durststrecken durchgehalten haben oder die so am Ende nochmal kommen und sie waren halt anwesend. Zu welcher Gruppe gehörst du? Nun, es kommt der Moment der Lohnauszahlung. Und als die von der 11. Stunde kamen, erhielten sie jeder einen Denar. Also das ist die Überraschung schlechthin. Ich meine, stell dir das jetzt mal vor. Die stehen reih in Glied da. Und die zuletzt kamen, die kriegen jeder einen Denar. Der Verwalter greift in seine Tasche, greift einen Denar aus und legt ihn in die Hand. Kannst du dir das vorstellen? Das ist die Überraschung. Also wie fühlt man sich da? Ich weiß nicht, wenn du so einen Denar bekommen hast, du hast den ganzen Tag gedacht, auch heute wird das nichts. Ich sitze dort rum und ich muss nach Hause und habe leere Hände, leere Taschen. Und jetzt kriegst du einen Denar. Also stellt euch das mal vor, wie der nach Hause läuft. Der wird nicht nach gebeugt sein, Schultern herabhängen, Blick auf den Boden geheftet. Der wird schnell zum Markt sein. Der kauft dort sein Brot, der läuft nach Hause und sagt, hey, ich habe Essen dabei. Auch heute, wir müssen nicht hungern. Guck mal, es hat noch gleich für ein Stück Stoff. Und wer kommt da? Kommt der Papa? Ja, der Papa, der rennt, Mama. Der hat die Hände voll mit Essen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der kriegt einen Denar und mir dann daheim erzählt, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe einen Denar bekommen. Du glaubst nicht, wie der Tag angefangen hat. Also stellt euch das mal vor. Die Überraschung schlechthin. Das ist ein Geschenk. Ja, aber du hast ja nichts geschafft. Ja, aber dieser Gutsherr, der hat mir nicht gezahlt, was ich verdient habe, sondern was ich benötigt habe. Der hat mir nicht gezahlt, was ich geleistet habe, sondern was ich brauchte. Es braucht ja jeder einen Denar am Tag. Ich sage euch was, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist schöner als Fairness. Das ist viel schöner. Dieser Denar ist nicht fair, er ist viel schöner. Ich sage euch was, ich habe ja 3 Kinder, 7, 10 und 12. Ja, so hoch ist er noch nicht. Das ist nicht fair, ich weiß. Also die haben schwer. Ich sage jetzt, Fairness ist gar nicht mein Ziel in der Kindererziehung. Das Thema habe ich abgehakt. Also das ist danke. Es ist, was brauchst du? Und das ist viel schöner. Das ist Güte. Das ist Liebe. Ich sag dir, dieser Arbeiter, der um 17 Uhr kommt, ich sag dir, der sagt, das ist ja, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen, hätte ich mir das nicht erträumt. Ich sag dir, Gott ist schöner als das, was du dir in deinen kühnsten Träumen erträumst. Gott ist besser, Gott ist schöner. Gott spielt nicht auf der Ebene der Fairness, der hat was viel Besseres. Seine Güte ist so gut, die kannst du dir nicht denken. Deine Fantasie reicht gar nicht. Es ist eine Überraschung. Du wirst überrascht, wenn du von der Güte und der Schönheit und der Liebe Gottes nicht überrascht bist. Wenn du denkst, ja, irgendwo habe ich mir das schon verdient, so habe ich es mir gedacht, dann ist das nicht Gott. Das mag gut sein, das mag schön sein, Gott ist besser. Das ist, was wir hier mitnehmen dürfen. Ich sag dir, Gott ist besser. Er ist schöner. Er überrascht dich. Da sagst du, das hätte ich nie gedacht. Dann merkst du, du kommst in die Qualität unseres Gottes. Also das ist eine Sache. Das grundlegende Prinzip im Reich Gottes ist nicht die Fairness, ist nicht das Leistungsprinzip. Es ist, was brauchst du, das Benötigte. Es ist einfach zu schön, um fair zu sein. Also, hat Gott dich schon einmal überrascht? Oh, ich wünsche es dir. Ich wünsche es dir. Du wirst ein anderer Mensch. Nun, als die Ersten kamen, ich sag euch, ich stelle mir das vor, die standen Reihe und Glied, gell? Und dann kriegen die Letzten, die um 17 Uhr eingestellt wurden, kriegen einen Denar. Also jetzt mal ganz ehrlich, gell? Ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht so heilig wie ihr, aber versetzt euch mal ein, was haben sich die gedacht, die um 6 Uhr angefangen haben zu schaffen? Oh, den hat's in der Hand gekitzelt. Ja. Was kriegen die? Aber was kriegt man da? Ein Denar. Guck mal, die haben einen Denar gekriegt. Einen ganzen, ja. Die tuscheln zusammen, völlig klar. Das ist logisch. Hey, jetzt guck dir das mal an. Aber was kriegen wir? Ah ja, 2 Denars sind schon drin, oder? Ja, also das Doppelte ist ja Minimum. 2 Denar, aber vielleicht, meinst du, der gibt uns 5? Ja, könnte sein, gell? Ich meine, eine Viertelstunde geschafft, ich habe den gesehen. Na, ich habe ihn eigentlich nicht gesehen, meine Augen waren voll mit Staub und Dreck. Gell? Ja, also, 5 Denar, meinst du? Ja, vielleicht auch 4. Ich denke, 4 wären schon cool. Ja, überleg doch. Also, na ehrlich, oder? Hättet ihr auch gedacht. Ja, danke. Mutige Nicken. Also, ja. Ja, die immer so ein bisschen, die sind auch dabei in der Gemeinde, gell? Im Reich Gottes, Teilnahmeurkunde. Ja, schön, aber was kriegen wir, die uns recht reinhängen? Ah, die wird richtig, seit Jahren. Boah. Und auch sie erhielten jeder einen Denar. Also, Jesus kommunikationstechnisch, das ist ein bisschen ein Ablöscher. Also ich weiß auch nicht, bis gerade eben war das Gleichnis echt gut. Also was passiert, gell? Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn. Und sie sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Du hast sie uns gleichgestellt. Das ist ungerecht. Das ist unverschämt. Das ist eine Beleidigung. Das stimmt nicht. Das muss korrigiert werden. Rembrandt hat ja eine Zeichnung erstellt, die genau diesen Moment einfängt. Hier das Bild. Man sieht, das Bild ist durch den aufrecht stehenden Mann in der Mitte geteilt. Und rechts wird ungläubig auf die Münze gezeigt, so dieses, der Gutsherrbesitzer zeigt so drauf, so ein bisschen nach hinten gelegt, das sieht aus wie in der Defensive, ne? Also die Klage wurde schon vorgetragen, er zeigt drauf, er guckt den Mann gar nicht in die Augen und sagt, das ist dein Lohn, gell? Ein Denar haben wir ausgemacht. Und der Mann, der da nach vorne gebeugt ist, aggressive Körperhaltung, die ganze Empörung drückt sich im Körper aus, er tippt sich an den Kopf, sag mal, spinnst du? Das ist, der guckt den Denar nicht an. Der sagt, das ist nicht mein Lohn. Mein Lohn sieht anders aus. Das gucke ich gar nicht an. Verarschst du mich? Also mal ganz ehrlich. Und der Mann, der zeigt, spannend. Und im Hintergrund siehst du noch die ungläubig weggehenden Männer, die so, das ist ein echter, gell? Und alles in einem Moment, genau dieser Moment, das stimmt nicht. Du musst mir mehr geben, als du ihm gegeben hast. Du hast uns gleichgestellt, wo keine Gleichheit besteht. Du hast uns auf eine Ebene gebracht. Ich habe aber mehr geleistet. Ich habe härter gearbeitet. Ich verdiene mehr. Du ziehst uns auf eine Position, obwohl wir zwar unterschiedliche haben. Ganz ehrlich, wenn du ihn auf dieses Niveau hochdrückst, dann musst du es auch was mit mir machen. Weil ich habe gearbeitet. Du stellst Gleichheit her, wo keine ist. Nun, spannend, Gerhard hat auch recht. Ich kann das schon nachvollziehen. Was sagt der Gutsherr, Besitzer? Was sagt der Mann? Nun, er aber entgegnete einem von ihnen, wahrscheinlich den Vorsprecher, den sie nach vorne geschickt haben. Man macht sich ja immer, der da am besten reden kann, erklär mal unsere Position, wir stärken dir den Rücken. Gell? Und würde ich auch so machen, sind kluge Männer. Und die Klage war nicht schlecht, müsst ihr nochmal lesen. Das war kein Angriff, es war Beschreibung, sachlich, sehr sachlich. Qualität. Sagt der Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm was deines und geh. Ich will diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Er sagt jetzt mal ganz ehrlich, was haben wir ausgemacht? Hast du das bekommen? Ja. Na also, was ist das Thema? Da gibt es eigentlich gar nichts zu reden. Das war ausgemacht, du hast ja gesagt und das hast du bekommen. Hab ich dir Unrecht getan? Nee. Hast du weniger bekommen, als dir zustand? Nee. Und der Gutsherrbesitzer gesagt, Freund, also da kommen der Tagelöhner, kommt zum Gutsherrbesitzer. Und die reden nicht mit dem Verwalter. Der Gutsherrbesitzer sagt, er schickt seinen Verwalter, zahlt ihnen den Lohn aus, jetzt kommen sie direkt zum Gutsherrbesitzer, in sein Zuhause. Ich kann mir vorstellen, die sind durchs Gartentürle durchmarschiert, haben das Schild... bissiger Hund oder was auch immer, ignoriert und stehen dem in seiner Tür. Und der sagt, Freund, ich tue dir kein Unrecht. Und jetzt nimm was deines. Aber dem anderen, dem will ich, das ist, ich gebe ihm gleich viel, so wie dir. Das habe ich entschlossen. Was ich mit meinem mache, was geht denn dich das an? Du kommst nicht zu kurz. Bei Gott kommt niemand zu kurz. Sag, du bist nicht zu kurz gekommen. Gott bleibt dir nichts schuldig. Darauf kannst du vertrauen. Gott bleibt dir nichts schuldig. Vielmehr ist Gott großzügig. Keiner bekommt weniger, als ihm zusteht, aber viele bekommen mehr, als sie verdienen. Keiner bekommt weniger, als ihm zusteht, aber viele bekommen mehr, als sie verdienen. Was Gott in den Blick nimmt, scheint weniger die Arbeitsleistung zu sein, als vielmehr der Arbeitswille. Und so gibt er allen das Lebensnotwendige. Was wir Menschen zum Leben brauchen, das gibt er den Menschen, das gibt er uns. Er sagt, das nehme ich aus meiner Fülle. Und dann gebe ich jedem das, was er braucht. Ja, alle bekommen das Volle. Es bekommt nicht jeder das Seine. Alle bekommen das Volle. Und das ist eine provozierende Güte. Diese Güte ist, ja, die hat schon ihre Spitzen, die provoziert, die piekt. Aber genau hier besteht die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Es ist eine Gerechtigkeit, die Welt prägen soll. Und wir haben das Versprechen, dass das Reich Gottes größer wird und diese Welt mehr und mehr prägen wird. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die eben an dem ansetzt, was wir zum Leben brauchen. Und hier setzt sie an. Und das Versprechen ist, du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst bekommen, was du brauchst. Das Volle. Jeder einen Denar. Das ist das Prinzip der Liebe. Nun, und jetzt hat Gott sein Prinzip erklärt. Und es ist ein Versprechen, das bis heute gilt. Jeder wird das bekommen, was er braucht. Gott wird keinem etwas schuldig bleiben. Und da dürfen wir uns dran hängen und dürfen sagen, Gott, meine Hände sind noch leer. Ich vertraue dir, dass du sie füllst. Und wir dürfen uns auf dieses Gleichnis stellen, es ist ein Versprechen. Aber jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter, nämlich in diesem Gleichnis. Sagt der Vers 15, der Gutherr, der Weinbergsbesitzer, oder ist es mir nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Er sagt, guter Freund, jetzt haben wir geklärt, was dein Problem war. Du hast gemeint, du hättest zu wenig bekommen, hast nicht, haben wir geklärt. Ganz ehrlich, und was ich mit meinem mache, geht dich ja eigentlich gar nichts an. Kann ich aber was von lernen. Güte ist irgendwie, ich schöpfe aus dem Vollen, ich leiste mir diese Güte. Dich kostet die gar nichts. Du hast ja bekommen, was ausgemacht war. Aber wenn du schon hier an meiner Tür stehst, in meinem Garten, durch mein Gartentor gelaufen, jetzt, wenn du schon hier bist, ich habe mal eine Frage an dich. Was stört dich daran eigentlich? Darf ich nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will? Warum ist das für dich ein Problem? Und er spitzt es zu. Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Was ist eigentlich das Problem mit dir, dass du mit Güte ein Problem hast? Was stimmt da nicht? Was beklagst du so? Ist mein System so schlecht? Es hat niemand geschadet. Soll ich es lieber so machen, wie du es in der Welt kennst? Eine harte Performance-Beurteilung? Hättest du das lieber gehabt? Glaubst du ernsthaft, du hast das verdient, dass du heute fit warst, dass du warum auch immer, ein bisschen mehr Energie hattest und dass du rausgepickt wurdest? Also ist es dir lieber, dass wir eine harte Leistungsbeurteilung machen, wie wir das zuhauf in der Welt kennen und du den Beweis, dass du es wert bist, hinterherhecheln musst? Also ist mein System hier so schlecht, dass ich auf das schaue, was man zum Leben braucht? Also warum hast du ein Problem damit, dass der andere Güte empfängt? Hältst du dich mit deiner Leistung für was Besseres? Glaubst du, weil du heute mehr leisten konntest oder in dieser Lebensphase, zu dieser Zeit, gerade wie auch immer, oder auch quer durchs ganze Leben, dass du mehr leisten kannst als andere, dass du besser bist? Wackelt da irgend so ein Zacken in deiner Krone? Fühlst du dich jetzt herabgewürdigt? Dann sage ich dir, also ganz ehrlich, wenn meine Güte in deiner Krone etwas zum Wackeln bringt, dann nimm das Ding mal ab und guckst dir genau an, was du da auf dem Kopf hast. Die Güte Gottes ist eine provozierende Güte, weil sie hebelt den grundlegenden Unterschied, der uns irgendwie als Menschen tief eingewoben ist. Ein Unterschied, den wir bearbeiten mit Vergleich, wie gut bin ich, wie schlecht bin ich, ich möchte aber besser sein als andere, hebelt Gott aus. Und er sagt, nein, ich schaue euch alle mit der Liebe an. Ach, Kinder, gell, schon meine Kinder, so, ja, wen liebst du mehr? Ich liebe euch alle voll. Also es hilft mir in der Erziehung schon, Theologe zu sein. Also, ich liebe euch alle zu 100%. Das ist ja das Geheimnis der Liebe. Sie hebelt den Vergleich aus. Und das schafft Gott. Und sie gibt jedem, was er braucht. Das ist das Prinzip seiner Liebe. Die Liebe, sie ist schlecht in Mathe. Die Liebe rechnet nicht gut. Die Liebe, sie zählt die Stunden nicht. Denn dadurch, dass sie sagt, ich ignoriere diesen Part, ich blende ihn ab, kann sie sich voll und ganz auf jeden konzentrieren und jedem das Volle geben. Das Volle. Und so ist die Liebe und dieses Gleichnis ist eine Einladung, darin schlecht in Mathe zu werden. Halbjahreszeugnisse gab es, da darf man sowas schon mal sagen. Ich habe jetzt bei meinen drei Kindern gab es jetzt auch die Halbjahreszeugnisse. Und dann denke ich mir bei dem einen Kind, oh bitte, ein bisschen was muss man ja doch leisten. Gell? Und bei meinem anderen Kind denke ich so, das ist, ey, gönn dir mal einen Fehler, man muss echt nicht perfekt sein. Also Noten machen nicht das aus, machen nicht das Leben so in Fülle aus. Spannend. Aber wir sind so drauf getriggert, diese harte Leistungsbewertung. Gott hebelt sie aus. Und das ist seine Güte. Sie ist eine Einladung, in der Liebe Gottes zu wachsen. Wenn du dir vielleicht diese Momente erlebst, dass andere ja irgendwie auch bekommen und du denkst, aber ich leiste doch mehr. Darüber diskutiert niemand. Kann tatsächlich sein. Lässt man stehen. Stimmt. Ist doch gut. Aber Gott gibt eben beiden das, was sie brauchen. Wenn du diese Provokation spürst, ist sie eine Einladung, dein Herz zu weiten. Ein bisschen von diesem Gutsherrnbesitzer zu lernen. Vielleicht auf die Lebenssituation zu schauen. Sagen, dieser andere da, sie da, der da, bekommt doch eben auch das, was sie wirklich brauchen. Ist dieses Geschenk nicht die Freude wert? Niemand kommt zu kurz. Seine Liebe kittelt allen. Und so bist du eingeladen, ganz neu die Freude zu entdecken, darin, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, dass sie satt werden, dass ihnen gegeben wird, was sie brauchen. Und Gott schöpft aus der Fülle. Und gleich sind wir alle eingeladen, im Abendmahl alle zum gleichen Tisch zu gehen. Und alle das zu bekommen, was wir brauchen, das unsere Seele nährt, unseren Geist stärkt und unseren Körper aufrichtet, dass wir anders von seinem Tisch weggehen, als wir hingegangen sind. Und das darf der Moment sein, wo wir alle erleben, wie reich beschenkt wir werden. Ein Überraschungsmoment, weil ich sag dir, er sieht dich und er weiß, was du brauchst. Ich will noch ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du, ich danke dir, dass du so bist wie dieser Gutsherrbesitzer. Ich danke dir, dass wir dich mehr und näher kennenlernen dürfen. Und ich danke dir, dass du nicht auf das schaust, was wir leisten und wie viel, sondern dass du uns anschaust und dass du jedem das Volle geben willst. Und Herr, wenn wir das jetzt auch im Abendmahl feiern, du weißt, wer unter uns Mangelerscheinungen an der Liebe hat. Du weißt, wer von uns schon zu wenig bekommt und wem es nicht reicht an Kraft, an Energie, an Gesehenwerden, an was auch immer. Ich bitte dich, begegne uns. Du weißt, wer von uns sich wie abgestellt und übersehen erlebt. Dann komm doch um dieser Menschen unter uns, um dessen Willen unter uns, noch einmal zum Marktplatz. Komm noch einmal und dann begegne uns und ruf auch uns dahin, dass wir das Nötige bekommen. Fülle unsere Hände im tiefen Vertrauen, dass du der treue Gott bist. Danke ich dir für diesen Gottesdienst und das, mit was du uns noch beschenken willst. Amen.